Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Sommerinterviews der Oberösterreichischen Nachrichten. Unser erster Gast in diesem Sommer ist Soziallandesrat Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Hartmannsdorfer, Sie sind diese Woche, in diesen Tagen sicher im Mittelpunkt der Landespolitik gestanden, weil Sie angekündigt haben, dass Sie die Landespolitik mit Oktober verlassen werden und eine neue Aufgabe übernehmen in Wien als Generalsekretär der Bundeswirtschaftskammer. Daher meine erste Frage, wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich war jetzt über 20 Jahre in der Landespolitik tätig, zuletzt als Soziallandesrat mit voller Leidenschaft, mit voller Motivation. Habe aber immer gesagt, dass ich nicht nur ein durch und durch politischer Mensch bin, sondern schon auch immer Interesse an Managementaufgaben habe. Und ich glaube, das ist diese einzigartige Kombination im neuen Job, diese Kombination aus Wirtschaft, aus Politik, aus Management und die Möglichkeit, meine Erfahrungen als Landesrat eines Wirtschaftsbundeslandes doch in Wien für die Standortpolitik auch einzubringen.
Aber irgendwie bleibt doch der Eindruck, dass das vielleicht eine unvollendete Geschichte gewesen sein könnte. Sie waren ja 3 Jahre Landesrat, also eine halbe Legislaturperiode, der erste Soziallandesrat der ÖVP in einem Ressort, das zuvor jahrzehntelang von der SPÖ geführt wurde. Sie haben einige Reformen angestoßen und jetzt verlassen Sie die Landespolitik. Ist es eine unvollendete Geschichte?
Also erstens, ich verlasse nicht die Landespolitik, weil ich bleibe weiterhin Oberösterreich verbunden als Mitglied des Landesparteivorstandes oder auch als Mitglied des Vorstandes des Wirtschaftsbundes. Und Wien ist nicht auf der anderen Seite der Welt, sondern 1:15 mit dem Zug entfernt. Ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren im Sozialressort bewiesen, dass wir konsequent reformiert haben, konsequent modernisiert haben, dass wir von Reformen nicht nur gesprochen haben, sondern sie konsequent umgesetzt haben und jede Reform sich mittlerweile messen lässt an ganz klaren KPIs, dass sie erfolgreich in Umsetzung ist. Wenn ich an die Pflege denke, mit erstmals weniger gesperrten Betten, 400 Mitarbeiterinnen mehr innerhalb von einem Jahr. Wenn ich denke an den Integrationsbereich mit einer klaren Linie Integration durch Deutsch, mit der Deutschpflicht in der Sozialhilfe, 1000 Sanktionen, 13% Rückgang der Sozialhilfebezieher. Oder wenn ich an den großen Bereich Menschen mit Beeinträchtigungen denke, wo wir das Thema Arbeit und Inklusion komplett neu gedacht haben, komplett neue Angebote auch geschaffen haben. Das heißt, ich glaube, in diesen 3 Jahren ist extrem viel weitergegangen und mit der Nachfolge mit Christian Dörfl ist auch sichergestellt, dass dieser Kurs auch konsequent weiterverfolgt wird.
Sie haben die Pflegebetten, die leer stehen, angesprochen. Da hat es in den vergangenen Jahren, beginnend mit 2017, da waren es glaube ich 6 oder 7, hat es da einen erheblichen Anstieg gegeben. Also Betten, die es zwar gibt in den Heimen, die aber nicht genutzt werden können, weil das Personal fehlt. Da ist das angestiegen bis auf 1300 Betten, die man nicht verwenden kann. Am Anfang dieses Jahres kam es dann zu einer Trendwende. Die Zahlen sind wieder gesunken. Wie schaut da aktuell die Situation aus? Und worauf müssen wir uns einstellen in Oberösterreich in der Pflege? Kann es wieder eine Situation geben, in der alle Betten, die es theoretisch geben würde, auch genutzt werden können?
Also wir haben ja ganz bewusst als oberste Priorität in diesem Bereich die Fachkräftestrategie Pflege entwickelt, gemeinsam mit dem Gemeindebund, gemeinsam mit dem Städtebund, mit ganz, ganz enger Einbindung auch der Arbeiterkammer, 50 ganz konkrete Maßnahmen, die wir ja jetzt schrittweise umgesetzt haben. Mit dem Ergebnis, dass wir mehr Personal in Oberösterreich angestellt haben für die Pflege, 400 Personen mehr innerhalb von einem Jahr, dass wir die Ausbildungen attraktiviert haben, endlich wieder mehr Menschen, die eine Ausbildung im Sozialbereich derzeit absolvieren. Wir haben die Mitarbeiter massiv entlastet, 50% aller Dokumentationen, Statistiken ersatzlos gestrichen. Und ich glaube, Oberösterreich hat im Vergleich zu anderen Bundesländern hier wirklich einen Schub nach vorne gemacht. Und wir sind gerade bei der Finalisierung des zweiten großen Schrittes nach der Fachkräftestrategie Pflege, die Reform der Sozialhilfeverbände mit einer eigenen operativen Einheit für die Personalrekrutierung, für die Personalentwicklung, die derzeit in Begutachtung ist und im Herbst noch beschlossen wird.
Was braucht es, damit man in der Pflege langfristig wieder leichter Personal findet? Denn wo man sich umhört, wo auch immer man sich umhört, man merkt, dass es dass das, das große Problem ist in diesem Bereich.
Der Pflege geht es nicht anders wie allen anderen Branchen in der Wirtschaft. Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften aufgrund der Demografie. Der demografische Wandel ist die große Schicksalsfrage unserer Gesellschaft. Die große Frage, ob wir den Wohlstand halten können, weil wenn 10 Leute in Pension gehen und nur 6 am Arbeitsmarkt nachkommen, betrifft es die Pflege genauso wie die Wirtschaft, genauso wie jede Branche. Und deswegen geht es darum, auf der einen Seite zu überlegen, wie können wir mit möglichst attraktiven Ausbildungen junge Menschen begeistern. Es geht um die Frage, wie können wir Umsteigerinnen, Umsteiger, die so in der Mitte ihres Lebens stehen, zu begeistern für einen zweiten Karriereweg im Sozialbereich, im Pflegebereich. Und genau hier setzen die Maßnahmen an. Und ja, man muss auch ehrlich dazu sagen, wir werden den Wohlstand und die soziale Sicherheit auch nur halten können, wenn es uns gelingt, integrationswillige, gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland für die Pflege zu begeistern.
Wie viele Pflegekräfte wird Oberösterreich in den nächsten Jahren zusätzlich brauchen, um das System am Laufen zu halten?
Also wir werden laut unseren Prognosen bis nach 2030 rund 2.500 zusätzliche Kräfte auch brauchen. Und ich glaube, wir sind hier am guten Weg, weil alleine im letzten Jahr haben wir 400 zusätzliche Kräfte geschafft durch die Fachkräftestrategie Pflege.
Herr Landesrat, kann man ja momentan noch sagen, wenn man Ihnen so zuhört.
Bis Ende Oktober bin ich
so. Wenn man Ihnen so zuhört, merkt man, dass Sie auch einmal Landesgeschäftsführer waren. Sie sind immer hart an der Botschaft. Sie haben in Ihrer Rolle als Landesgeschäftsführer auch viele Wahlkämpfe zu verantworten gehabt. Wir haben im Herbst wieder einen Wahlkampf, eine Nationalratswahl vor uns. Mit welchem Gefühl blicken Sie dieser Wahl entgegen?
Dass die ÖVP als Nummer 1 über die Ziellinie gehen wird, weil die Entscheidung eine reduzierte, einfache ist. Wer soll Nummer 1 werden? Karl Nehammer oder Herbert Kickl? Wollen wir an der Spitze jemanden haben, der verbindet, auf den man sich verlassen kann? Oder wollen wir jemanden an der Spitze haben, der ein Risiko ist für die Sicherheit, der unsere Gesellschaft spaltet und das Miteinander gefährdet? Und man hat es ja bei der Europawahl gesehen, da sehen immer mehr Menschen wenden sich von der Freiheitlichen Partei ab, entgegen aller Meinungsforschungen. War es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ, mit einem Abstand am Ende dann bei 0,8%, 30.000 Stimmen österreichweit. Und deswegen bin ich mehr als nur zuversichtlich, dass wir als Nummer 1 über die Ziellinie gehen werden.
Also das merke ich mir jetzt, wenn der FPÖ die Wähler davonlaufen, obwohl sie erstmals Erste geworden ist bei einer bundesweiten Wahl. Aber das ist auch eine sehr gewagte These, oder?
Sie kennen auch die Umfragen. Die Umfragen waren alle, dass die FPÖ irgendwo bei 30% liegt und die ÖVP abgeschlagen auf Platz 3. Das war das Meinungsbild, das jetzt wochenlang, monatelang verbreitet worden ist. Und was war das Ergebnis? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir haben jetzt noch rund 80 Tage bis zur Nationalratswahl. Wir merken das ja auch in den Diskussionen, ich bin selber draußen viel unterwegs, dass immer mehr Leute bewusst wird, dass Kickl auf der einen Seite die Sicherheit unseres Landes gefährdet, aber auch den Zusammenhalt gefährdet. Und da werden die Leute, die vielleicht in letzter Zeit überlegt haben, die FPÖ zu wählen, schon studiert, ob das der richtige Weg ist, und das wird uns nutzen.
Sie haben die EU-Wahl angesprochen, jetzt bleibe ich noch einmal auf dem Thema. Sie haben von einem Kopf-an-Kopf-Rennen gesprochen, da hat es ja auch die SPÖ gegeben, die auch nicht weit dahinter war, ich glaube bei 23,5%. Kann es sein, dass es bei dieser Nationalratswahl einen Dritten gibt, der lachende Dritte ist und es gar nicht darum geht, dass Nehammer gegen Kickl gewinnt?
Also es gibt bei der Nationalratswahl einen Zweikampf zwischen Nehammer und Kickl und den Dreikampf gibt es nur in der SPÖ zwischen Babler, Doskozil und Dornauer.
Das war meine sehr schlagfertige Antwort, aber ich glaube, dass er nicht durch die Zahlen gedeckt ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die ÖVP viele Bedingungen stellt schon. Also nicht mit Kickl, jetzt heißt es auch nicht mit Gewessler. Ist die ÖVP in einer Rolle, solche Bedingungen diktieren zu können, oder macht man sich da nicht dann alles sehr eng für die Zeit nach der Wahl?
Also ich glaube, wenn ich mir die letzten Diskussionen anschaue, dass in letzter Zeit uns mit den Grünen mehr getrennt hat, als uns geeint hat, und da war halt der zentrale Dreh- und Angelpunkt
für alle. Das spricht aber jetzt schon der Wirtschaftskämmerer.
Nein, aber für alle Konflikte, das ist unabhängig, ist meine persönliche Meinung, das war immer der Dreh- und Angelpunkt, die Frau Gewessler, die halt einfach aus ihrer NGO-Rolle nie rausgekommen ist. ist, aus ihrem Aktivistinnen-Dasein nie rausgekommen ist. Und das Zweite ist, dass einfach der Kickl, so wie wir schon besprochen haben, für uns in der nächsten Bundesregierung ein No-Go ist, weil er das, glaube ich, was zentral ist und was die Grundlage ist, wenn wir die Zukunft gut meistern wollen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Und deswegen sind die Aussagen hier eindeutig, dass es mit einem Herbert Kickl keine Bundesregierung geben kann.
Jetzt spielen wir den Ball weiter. Welche Regierung sollte sich dann abzeichnen für Sie? Was wäre die Idealvorstellung? Alles, was realistisch möglich ist.
Genau, das ist, glaube ich, jetzt der springende Punkt. Es sind jetzt die Wählerinnen und Wähler am Wort. Es kann niemand sagen, wie die Kräfteverhältnisse verteilt werden. Weil eines haben wir in den letzten Monaten gelernt, dass die Meinungsforschung nicht mehr funktioniert. Das heißt, die entscheidende Frage ist jetzt, gelingt es der ÖVP Nummer 1 zu sein? Wo ich glaube, dass wir das schaffen werden, wie zuvor auch diskutiert, aus den genannten Argumenten, und dann bevorzuge ich eine solide Zweierpartnerschaft, weil man braucht sich nur die Dreierkoalition in Deutschland ansehen. Das kann nicht das Ziel für Österreich sein. Umso wichtiger ist eine starke Volkspartei.
Sie haben eingangs beschrieben, wie Sie Ihre Reformen im Sozialressort umgesetzt haben, unter Einbindung vieler Player, unter anderem auch der Arbeiterkammer, Gemeinden etc. Jetzt kommen Sie in die Wirtschaftskammer, Sozialpartnerschaft. Sind Sie ein bekennender Sozialpartner?
Ich glaube, ich habe in meiner bisherigen Tätigkeit bewiesen, dass ich auf der einen Seite Probleme klar und unmissverständlich anspreche, aber dann in der Lösung alles daran setze, alle Kräfte einzubinden. Und wenn ich mir derzeit anschaue, die gesellschaftlichen Verwerfungen, die zunehmende Polarisierung, braucht es wieder mehr Miteinander. Und die Sozialpartnerschaft ist der Garant für das Miteinander. Das habe ich davor als Soziallandesrat, nicht wissend, dass ich irgendwann mal Wirtschaftskammer-Generalsekretär werde, so gehalten. Und daher ist es, glaube ich, eine gute Voraussetzung für die neue Position.
Ein ÖVP-Finanzminister hat vor gar nicht allzu langer Zeit einmal gesagt, die Sozialpartnerschaft ist tot, sie weiß es nur noch nicht. Ich nehme an, Sie widersprechen entschieden.
Ich habe nicht vor, dass ich mich für einen Job bewerbe oder einen Job übernehme, der als tot erklärt wird.
Kann es sein, dass bei Ihrer Entscheidung auch eine Rolle gespielt hat, dass Politik wirklich ein Knochenjob ist, auch an Wochenenden, dass wenig Zeit für die Familie bleibt? Hat das auch eine Rolle gespielt? Ich meine, der neue Job ist jetzt auch kein Spaziergang, aber er steht trotzdem nicht so.
Also ich glaube, die Leistungsanforderung an die Tätigkeit ist bei einem Wirtschaftskammer-Generalsekretär genauso hoch wie bei einem Landesrat. Einfach Jobs in diesem Bereich sind fordernd. Da brauchst du die hundertprozentige Leidenschaft auch für die Arbeit, auch fürs ins Büro gehen, auch dahinter zu sein. Wenn mein Lebensziel gewesen wäre, mehr auf die Work-Life-Balance zu schauen, dann hätte ich mir einen anderen Job gesucht.
Kommen wir zu Lebenszielen. Sie werfen mal die Hölzeln heute eins nach dem anderen. Viele haben damit gerechnet, dass vielleicht der Landeshauptmann ein Lebensziel sein könnte. Darum war die Überraschung auch so groß, dass Sie jetzt Ihren Abgang verkündet haben. Haben Sie es nicht erwarten können?
Ich habe schon im letzten Sommergespräch mit Ihnen gesagt, da habe ich ja auch die Frage gestellt bekommen und die Frage habe ich zigmal gestellt bekommen in der Vergangenheit, dass mich eine Tätigkeit im Bereich Management reizt, dass ich durch und durch ein politischer Mensch bin, und hat mir jetzt von Harald Mara ein Job angeboten worden ist, den ich auch nicht am Radar hatte, der genau diese beiden Welten verbindet. Und ich glaube, genau das macht diesen Job so einzigartig. Auf der einen Seite ein politischer Job, Wirtschaft und das Thema Management, eine Managementaufgabe, und für mich die Möglichkeit, da meine Erfahrung als Landesrat eines Wirtschaftsbundeslandes einzubringen, und ich glaube, eine Riesenchance auch für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.
Jetzt haben wir so viel über Aufgaben, über Arbeit gesprochen. Es ist aber ein Sommerinterview, da gehört auch immer dazu, dass man ein bisschen wenigstens den Urlaub mit ins Spiel bringt. Sie haben heuer noch Urlaub vor sich?
Ja, steht bevor, Ende Juli.
Und wohin wird es gehen?
Es geht mit dem Auto ab nach Korsika, dann natürlich mit der Fähre. Das heißt, der Urlaub beginnt, wenn wir in Livorno einschiffen, dann beginnt das Abenteuer für die zwei Buben.
Und das gehört für Sie auch dazu? Mehr am Urlaub?
Wie? Mehr?
Das Meer,
mehr. Das Meer, mehr, mehr. Ja. Also ich glaube, Korsika zeichnet aus auf der einen Seite Meer und Strand und Wasser, aber vor allem auch die Natur, wenn ich an die Gebirgsbäche denke, wenn ich an die Gumpen denke und so, an auch Abenteuer im Wald, weil im Urlaub quasi zählt für mich nur eines, das sind die Buben, das ist die Familie, das ist die Action, in diesem Bereich dazu 100% auch für die Kinder da zu sein.
Also Dolce Vita wenigstens 2 Wochen oder eine Woche im.
Das wäre das Ziel, ja.
Okay. Herr Landesrat, wir bedanken uns.
Danke für das Gespräch.
Danke. Und ich freue mich, wenn ich Sie bei unserem nächsten Sommerinterview auch wieder begrüßen darf. Dankeschön.